Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Moin.
Guten Morgen.
Soweit ich mich erinnern kann, war es der 16. Juni 23, als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben. Stimmt das, oder? Das ist ja unglaublich, wie lange das her ist.
Ja, das kommt hin, ja.
Kommt hin. Ich
habe jetzt gerade wieder beim Ertönen des Intros gleich wieder Flashbacks bekommen in meiner Jugendzeit, sowas. Voll romantisch.
In die Jugend, genau. Ja, servus in die Runde. Jordi und Dennis sind wieder mit am Start. Jetzt haben wir uns immer wieder überlegt, gell, dass wir wieder mal ein paar Folgen aufnehmen sollten und ein bisschen durchstarten. Und heute haben wir das Thema Fachkräftemangel. Ich glaube, das ist immer ganz spannend. Faulheit bei Generationen oder Sturheit bei Unternehmen. Ich glaube, das klingt ganz gut und ich denke, dass wir alle dazu ein bisschen was zu sagen haben.
Aber absolut. Wie ist jetzt, mich würde jetzt tatsächlich so im ersten Schritt mal eure Perspektive drauf interessieren. Also auch gerade vom Dennis, weil ich habe jetzt persönlich auch noch gar nicht mit dem Dennis drüber gesprochen, wie er zu Fachkräftemangel generell steht. Was ist eure Perspektive drauf?
Ich stehe dazu, also es ist definitiv Fachkräftemangel da. Also gerade in der Branche, wo jetzt wir tätig sind, auch als Unternehmer oder Selbstständiger definitiv, also Leute zu finden, die dementsprechend die Erwartung einhalten können, die man selber hat, auch wenn es weniger sind, ist einfach aktuell gar nicht gegeben, beziehungsweise extrem schwer zum Finden. Andere Perspektive, was du vom Kunden halt immer hörst, ist natürlich auch, dass da sich Leute bewerben, gerade die neue Generation, die halt von der Performance her, ich würde mal sagen, unterirdisch ist.
Ja, unterirdisch. Und das, glaubt's mir, das formuliert der Dennis nur harmlos.
Nee, also wir sind ja auch immer wieder so, suchen quasi auch wieder auch auf Freelancer-Basis sonstiges Mitarbeiter oder Unterstützung in verschiedenen Projekten zu finden. Und man probiert sich da echt durch. Aber meistens geht man wieder back to the roots und macht es dann irgendwo selber, weil man einfach auch nicht zufrieden ist, obwohl man quasi die Erwartungshaltung schon nach unten korrigiert hat. Mhm. Also so, mich, oder? Kann man so sagen.
Ja, die Frage ist eher so, an was liegt es, gell? Liegt es an den hohen Erwartungen? Aber wie du sagst, man korrigiert ja eh nach unten. Vielleicht stellen wir mal die Frage, Jordi, du bist ja in der Agentur tätig, wie ist es denn aus der Sicht, weil ich glaube, das ist ja doch so ein bisschen eher der Maßstab. Bei uns Freelancern, glaube ich, ist es ja doch immer ein bisschen überkritisch und ich sage mal, in der Agentur als Arbeitgeber, glaube ich, sieht man das noch ein bisschen neutraler, oder?
Wie meinst du neutraler?
Also, sieht man es nicht ganz so kritisch und duldet ja auch viel mehr oder hat da viel mehr Toleranz, ja, was das betrifft.
Ja, das kann schon sein. Ich tue mir da tatsächlich auch sehr schwer, mir da Urteil zu erlauben, weil ich bin da jetzt tatsächlich auch nicht in die Bewerbungsprozesse mit eingebunden natürlich. Und es ist auch so, dass wir gerade momentan in unserem Design-Team, das jetzt momentan aus 3 Leuten besteht, wir suchen auch noch nicht aktiv. Das heißt, ich kann jetzt da auch nicht einmal sagen, wie läuft es denn so mit Bewerbungen für unser Team. Aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass durchaus die Erwartungshaltung bei Bewerbern extrem nach oben gegangen ist auch. Also das heißt, gerade auch im Agenturumfeld oder wenn man so jetzt allgemein in der Agenturszene mal beobachtet, wie sich die Agenturen ausrichten, was sie bieten oder worüber gesprochen wird und so. Also dann ist es ja immer so dieses Thema mit 4-Tage-Woche, mit Work-Life-Balance und so weiter. Und auf der einen Seite wird es so extrem wichtig und es wird zum fundamentalen Teil der Anforderung macht und auf der anderen Seite erzeugt es bei vielen Arbeitgebern mittlerweile so eine Angststörung teilweise oder so eine Aggression.
Ich würde sogar fast sogar schon eine Gegenreaktion mit, genau, jetzt schon gleich gar nicht.
Genau. Also wenn die schon ansatzweise irgendwas von Work-Life-Balance hören, dann sind sie schon raus. Und das ist mittlerweile fast so schlimm, wie wenn du mit veganem Lebensstil anfängst zu sprechen oder so. Also sobald du mit solchen Thema nur ansatzweise in Berührung kommst, heißt schon, oh mein, so in die Richtung. Und das ist natürlich schon so ein allgemeiner Konsens, der sich bemerkbar macht. Also dass es halt jetzt ein Arbeitnehmermarkt ist irgendwie. Also dass quasi Bewerber jetzt in der Position sind, zu bestimmen, wo sie arbeiten wollen und da die Forderungen natürlich dann aussprechen und sich dafür einsetzen.
Dennis, wie siehst du das?
Ich würde mir gleich anschließen. Also andererseits ist es ja quasi so, also ich finde diese 4-Tage-Woche finde ich relativ cool, wenn man dementsprechend in diesen 4 Tagen auch wirklich Leistung bringt. Ja? Also wäre ich ja wahrscheinlich der Letzte, der würde sagen, nee, mache ich nicht, aber fände ich cool. Das Problem ist aber, wenn du jetzt diese 4-Tage-Woche nimmst und wir sagen jetzt mal quasi 6 bis 8 Stunden Arbeitstag, hardcore arbeitest, hast du ja trotzdem noch diesen Flurfunk dabei, du hast dann quasi, man geht Kaffee trinken, vielleicht noch rauchen und sonstiges, dann sind von diesen 6 oder 8 Stunden, sind ja vielleicht nur noch 7 oder 5 Stunden effektiv. Und da ist aber nicht mehr die Bereitschaft insgesamt da, irgendwas sich doch selber beizubringen, weil das Neue, was man sich beibringen müsste, wird natürlich in der Arbeitszeit versucht zu erbringen und es funktioniert halt irgendwo gar nicht. Und sobald man halt Einstellung, also so kenne ich es halt aus der Praxis her, ist es halt so, sobald du dann versuchst, irgendwie so einen Kompromiss zu finden, lassen die einzelnen Personen auch mit sich überhaupt nicht mehr verhandeln und stellen sich dann völlig auf stur.
Ja, sehe ich genauso.
Und da ist halt keine Kompromissbereitschaft in der Phase da, wo man sagt, ja, okay, nee, stimmt. Weil ich kenne das ja, also von früher her gab es das Hitte. Wenn der Chef gesagt hat, so du, am Samstag, wir müssen noch was machen, dann war das klar, dass du am Samstag noch zum Arbeiten gehst. Musst du. Oder Messe ist am Start und irgendwie der Kunde muss noch irgendwas fertig haben. Naja klar, dann hast du halt Überstunden geschoben. Ja. Aber selbstverständlich. Und da geht halt nicht um, dass um 16 Uhr der Stempel fällt und du gehst raus. Und es nimmt halt viel, viel, viel öfters mittlerweile auch auf der Kundenebene oder mit Kunden immer mehr die Regel an. Und das ist, weil der Kunde erwartet ja von uns auch, dass wir quasi irgendwas fertig machen. Wenn der um 16 Uhr noch eine E-Mail schickt, dass es am nächsten Tag um 7 im Posteingang ist. Aber ja, nee, bin ich auch dabei, finde ich absolut so ein bisschen diese Einsicht und auch die Bereitschaft, einen Schritt mehr zu gehen. Die ist gänzlich abgegangen.
Ja. Also ich habe, glaube ich, auch eine ziemlich harte und derbe Haltung mittlerweile gegen das Thema, weil ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Klar, wir denken aus Sicht von Kleinunternehmen, aus Sicht der Selbstständigen, wir kümmern uns um alles selbst, von der Krankenversicherung bis zur Unfallversicherung. Also alles bezahlen wir ja selbst. Wir haben niemals und keinerlei Unterstützung vom Staat. Das muss man ja einmal an der Stelle erkennen, dass das ein anderes Denken ist wie Arbeitnehmer. Das ist einfach wichtig an der Stelle. Und was mich so gnadenlos nervt mittlerweile, ich kann den Scheiß nimmer hören, Entschuldigung, ist, wenn ich schon Work-Life-Balance höre oder eben 4-Tage-Woche, das ist ja alles recht und schön. Aber wo ist erstmal im ersten Step diese Leistungsbereitschaft, dass ich sage, schau mal, ich kann was. Ich bin fleißig und ich kann was. Und erst dann ist meine Meinung, kann ich doch mal meinen Mund aufmachen und es überhaupt wagen, drüber zu sprechen, könnte ich das nicht auch in 4 Tagen erledigen. Also sorry für die Haltung, aber wie dreist ist denn das, wenn das erste Thema ist, das zur Debatte kommt? Das geht doch überhaupt nicht. Wo sind wir denn?
Sehe ich zu 100% genauso. Aber ich finde, in dem Denken liegt eine ganz große Gefahr. Und zwar die Gefahr der Pauschalisierung. Weil mir ist es auch so gegangen, ich bin jetzt nicht, bin jetzt nicht in eurem Baujahr, also bin tatsächlich nur ein wenig jünger, weniger Lebenserfahrung etc. Aber trotzdem ist es mir auch schon so gegangen, dass ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, hey, also wenn ich mir jetzt so die Jugendlichen anschaue und ich schaue jetzt mal einfach so in die Kreativbranche und so, ich war wirklich erschreckt von der Tatsache, wie viel von diesem Content-Creator-Livestreamer-YouTuber-Lifestyle schon angesteckt sind und
das war gut, ja.
die Erwartungshaltung haben, mit dem kann man ja easy money verdienen. Also also ich setze mich genauso wie ein Montana Black oder wie jemand anders, setze ich mich vor den Computer, ich spiele ein paar Spiele, streame mich dabei und dann mache ich irgendwann die große Kohle.
Genau, kann man sofort wieder den Bogen spannen zur Entwertung unseres Berufs, gell? Also,
ja, genau, aber das ist so der Punkt, wo ich mir persönlich lange Zeit gedacht habe, hey, wenn also diese Reichweite, die diese Menschen haben und dieses hohe Maß an Beeinflussung, das die mitbringen, also das prägt einen ja. Und wenn man sieht, wie viel Kohle die verdienen mit relativ, also natürlich steckt da auch viel Arbeit dahinter, aber es ist in keinster Weise vergleichbar mit der Arbeit, die andere tun, sind wir uns auch einig. Aber es sieht einfach so viel zu einfach aus für Außenstehende. Und dann denkt man sich, hey, warum soll ich denn dann noch rausgehen und mir 8 Stunden plus Überstunden vielleicht noch die Hackenwund schuften, wenn ich auch das machen kann, wenn ich auch mit Influencer-Lifestyle und so Geld verdienen kann. Und in die Richtung dachte ich oder war ich der Meinung, tendiert es sehr stark. Und ab dem Zeitpunkt kommt man in diese gefährliche Schiene, wo man das dann auf alle gleichermaßen bezieht. Weil das ja einem so in dieser hohen Frequenz gezeigt wird. Also man sieht es ja viel mehr als die anderen, die härter arbeiten. Und dann fängt man irgendwie an, das zu pauschalisieren und sagt, ja, die Jugendlichen, die wollen nicht mehr arbeiten und die wollen nur noch Livestreamen oder nur noch YouTuber sei oder Influencer sei. Und dann fängt man so ein bisschen an, diesen Fleiß den Jugendlichen abzusprechen. Ja. Und ich finde,
ja,
dass
stimmt.
Das ganz gefährlich ist und dass man das nicht tun sollte, weil das ist einfach nicht der Fall. Es gab da ganz kürzlich, glaube von ARD oder ZDF, gab es da super Dokumentation, wo sie auch tatsächlich Jugendliche interviewt haben, die nach Ausbildungen suchen. Und das waren jetzt in verschiedenen Berufssparten, also im sozialen Dienst, im Polizei, Feuerwehr, also Handwerk auch. Und es ist unglaublich, wie viel fleißige Jugendliche es gibt, die wirklich arbeiten wollen, die aber auch natürlich darauf fokussiert sind, diese Work-Life-Balance einzuhalten, weil sie eben nicht 14 Stunden am Tag arbeiten wollen.
Dagegen spricht ja nichts.
Genau. Und weil sie eben nicht sich in einer Ausbildungsatmosphäre begeben wollen, wo es immer heißt, so nach dem Motto, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist mittlerweile vorbei. Und das ist klar. Unterstreiche ich zu 100%. Und ich finde, ich bin da tatsächlich bei dir, Michi, wenn man sagt, Work-Life-Balance 4-Tage-Woche erst dann zur Sprache bringen, wenn man auch selbst diesen Antrieb zeigt und selbst erstmal was vorweisen kann oder diese Leistungsbereitschaft zeigt, dann kann man das einfordern. Da bin ich 100% dabei. Aber man darf wirklich nicht in diese Schiene geraten, wo man das dann, grundsätzlich so eine Ablehnungshaltung einnimmt und sagt so, also mit den Jugendlichen heutzutage kann man gar nichts mehr anfangen.
Ja,
so
das stimmt. Da hast du recht. Also, die Haltung entsteht schon gleich.
Das sehe ich sehr häufig bei Unternehmen auch. Also gerade die konservativeren Unternehmen, das ist unglaublich. Also die kommen damit Argumente, wo du sagst, ja, also wenn du den Jugendlichen noch nicht einmal eine Chance gibst, Wenn du die von Haus aus schon so abstempelst,
ja, Jordi, dann wird aber sich ja keiner bei dir bewerben. Ich muss da mal einhaken, das hat ja meistens einen Grund, weil Bewerbungsgespräche laufen derzeit, also ich empfinde es auch so, derzeit einfach so ab. Es ist ja nicht, das geht ja nicht darum, dass ich es an den Haaren herbeiziehe oder dass ich es pauschalisiere, sondern das sind ja Erfahrungswerte. Die Leute setzen sich rein, bieten nichts an. Also die sind so dreist und bieten nichts an. Da geht es nicht darum, was kann ich, was bringe ich dem Unternehmen, bin ich auf Zack, nee, die kannst nur unterm Gedi-Schurbandel binden. Also die schlafen auch nur ein dabei, keinerlei Leistungsbereitschaft und dann aber über Themen wie Vier-Tage-Woche sprechen. Geht's noch? Also das finde ich einfach, ich finde es unfassbar, unmöglich.
Und jetzt kommt man, glaube ich, zu dem spannenden Punkt, wo man sagt, okay, wie könnte man jetzt das Ganze angehen? Weil auf der einen Seite also Jugendliche oder solche, die Arbeit suchen würden, haben jetzt da vielleicht die verkehrten Ansprüche oder gehen das falsch an. Auf der anderen Seite hat man dann Unternehmen, die verdrossen sind, die verbrannt sind da auf dem Bereich und die einfach arbeitswillige Menschen suchen. Ja. Also irgendwie geht sich da jeder aus dem Weg, oder?
Nein, also es ist ja also schwierig, oder? Also es sind ja irgendwie zwei Seiten. Also einerseits ist ja quasi die Entwicklung so, dass mittlerweile ja die Unternehmen um die Mitarbeiter werben müssen. Ja, war ja früher eigentlich Absolut. Nicht der Fall. Da hast du ja dich als Bewerber echt ins Zeug legen müssen, dass du überhaupt ins Vorstellungsgespräch gekommen bist. Genau. Das hat sich ja gänzlich verschoben.
Und schau mir die ganzen Prämien und so weiter an, was es da derzeit gibt. Das ist ja auch so unglaublich.
Genau, bei Vermittlungspauschale etc. Genau.
Genau.
Das ist, ich finde, vielleicht, also es ist ja, aber andererseits ist ja quasi, egal wo du guckst, also jetzt Streik, Deutsche Bahn zum Beispiel, mehr Geld etc., alles wird teurer. Es ist halt absolut insgesamt eine Missstimmung da. Und auch dieses Schimpfen, was wir auch haben, quasi auf diese Leistung, die wir irgendwo auch einfordern. Es ist, menschlich gesehen, ist natürlich jeder blockt dann irgendwo ab. Also Michi hat mir dazu auch schon gebracht, nochmal jemanden zu probieren, auch ein zweites Mal oder ein drittes Mal, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Vielen Dank dazu nochmal, Michi. Bleibt aber auf jeden Fall dabei, wird nicht genommen.
Genau, ich wollte gerade sagen, meistens hast du ja dann doch recht. Gell?
Nee, aber es ist ich finde, es ist ein ziemlich komplexes und schwieriges Thema, was der Jordi ja gerade gesagt hat. Wie löst man das Problem oder wie kann man es insgesamt irgendwie auflockern? Es ist echt schwierig, weil wenn natürlich jemand gleich mit der Erwartungshaltung reinkommt, hey, 4-Tage-Woche ist geil und ich möchte 35 Tage Urlaub und ich möchte ein Gehalt von 5.000 Euro, ich fange aber erst an, das ist natürlich völlig utopisch. Und das ist halt, so wie der Jordi vorhin gesagt hat, mit den ganzen Streamern und diesen Influencern, das ist ja das, was die easy peasy jeden Monat einnehmen. Wie willst du denn das jemanden haben, der da schon ein völlig falsches Wertesystem von Haus aus mitbringt? Wie willst du denn das erklären? Das ist ja, kann ja auch nicht die Aufgabe von einem Unternehmen oder von einem Selbstständigen sein, um das zu erläutern, dass es völlig Humbug ist.
Also ich finde ja, das, was nur dazu kommt, dass sich viele Unternehmen fast schon, also so ein bisschen überspitzt gesagt, jetzt aber auch schon zum Kaschball machen, weil dieses Benefit-Angebot mittlerweile so fast schon übertrieben und bunt und gerade, dass nicht der rote Teppich ausgelegt wird und irgendwie Musik gespielt wird, wenn die Leute dann bei der Tür reinkommen. Also ich finde das schon irgendwie strange. Oder ich finde das doch drüber mittlerweile. Wo soll das hinführen? Also was ist denn in 5 Jahren? Ist dann, verschreibt man dann dem Bewerber seine Lebensversicherung oder was passiert denn noch?
Ja, wobei, muss ich einhaben, ich finde es ja insgesamt, so ein Benefit-System finde ich ja prinzipiell schon geil.
Mit der Lebensversicherung.
Aber, auch, aber, also was weiß ich, Teambuilding oder was Obst am Tisch oder gemeinsames Mittagessen, finde ich ja prinzipiell als Benefit richtig geil. Aber, es muss halt auch gelebt werden. Und das fängt bei der Führungsspitze an und das ist halt leider nicht der Fall. Nur weil du es nice schreibst als Benefits und dann als Geschäftsführer, Unternehmer nicht lebst, kann das gar nicht funktionieren. Und deswegen entsteht auch wieder beim Arbeitnehmer irgendwo eine Missstimmung. Mhm. Weil klar, hey, ich habe alle Benefits und ich muss da keine Leistung bringen. Und wenn der Chef dann reinkommt und dann fragt, wie es geht oder dich einfach erst zusammenschnauzt, funktioniert es halt auch nicht in dem Fall.
Mhm. Aber das
hatte ich auch schon bei 2 oder 3.
Ja. Aber jetzt sind wir schon wieder eigentlich beim Geben, beim Benefit und so weiter. Warum spricht man nicht über die Leistungsbereitschaft der Menschen? Mir fällt da immer der Krupp von Trigema ein, der einfach sagt, wenn jemand fleißig ist, hat der mehr verdient. Und um das geht's doch, soll's doch in erster Linie gehen. Und nicht immer gleich, was kriege ich, was, es ist ja unglaublich, also wir drehen das doch völlig um.
Ich glaube, dass das so ein bisschen ein Vertrauensproblem ist. Also wenn, ich kann mir halt gut vorstellen, dass viele, die in ihrem Berufsstart wirklich mit Fleiß und Engagement reingegangen sind, und es gibt halt leider dann auch wieder die Firmen, die tausendmal Dinge versprechen und einen hinhalten und dann so die Karotte quasi vor die Nase hängen, so quasi um denjenigen beschäftigt und zu halten und den anzutreiben und so, und hinterher dann eigentlich nichts draus machen. Und solche, die dann von solchen Situationen geprägt sind, gehen dann natürlich in den nächsten Beruf frei und sagen, jetzt möchte ich quasi was. So, und ich glaube, dass das halt auch oft das Resultat ist, wenn Leute den Beruf wechseln und zu einem neuen Arbeitgeber kommen, dass sie dann halt sagen, ja, jetzt habe ich mich so lange engagiert in dem Bereich und jetzt möchte ich aber zum Unternehmen, das mir beweist, dass es wirklich was macht und dass es wirklich was bietet. Mhm. Und ich glaube, aus dem Grund heraus wird der Ball dann wieder zum Unternehmen gespielt, wo dann gesagt wird, okay, ich bin eine Fachkraft, ich habe jahrelange Erfahrung, mir wurde jahrelang nichts gegeben tatsächlich, also ich habe nicht wirklich was davon gehabt. Liebes neues Unternehmen, zeig mir doch jetzt bitte mal, dass du anders bist. Mhm. Und das ist ganz schwierig, weil da einfach ganz viele verschiedene Erfahrungen mit reinspielen so und ganz viele unterschiedliche Szenarien. So die einen, die gehen mit dieser überzogenen Erwartungshaltung gleich bei Berufsbeginn rein, haben völlig utopische Erwartungen.
Ja.
Und die anderen, die haben tatsächlich schon jahrelang oder jahrzehntelang bewiesen, dass sie Engagement haben und dass sie das können haben, wurden aber nie belohnt dafür.
Ja, genau.
Und suchen jetzt nach einer Stelle, wo ihnen das, also wo ihnen Gerechtigkeit getan wird, sozusagen.
Ja.
Und
das Unternehmen, wo sie sich jetzt frisch bewerben, ist aber auch in dem Teufelskreis, weil die quasi genau das hatten, dass sie einen Azubi hatten, der halt sich überhaupt nicht performt hat.
Ja.
Die dann quasi schon dieses Vorurteil haben, die bringen eh nichts an Leistung.
Hätten genau. Wir wieder die, genau. Genau. Also ich habe auch derzeit so ein bisschen im Umfeld eine Situation, ein relativ junger Mensch, reden wir mal von 27, Berufswechsel, ein großes Unternehmen gewechselt, also und auch wirklich ganz was anderes gelernt und kommt jetzt in einen großen Betrieb gleich mit der Chance, das heißt mit der Chance, es ist von Anfang an so, 4 Tage Homeoffice.
Ohne Einarbeitungszeit?
Gute Frage. Lang war es aber nicht, also lang war es sicher nicht. Und jetzt schon Standard 4 Tage Homeoffice. Und verdient brutal und, also für mich ist das bedrohlich, weil was sind denn das auch für Signale vom Arbeitsmarkt oder vom Grundverhalten? Ich verstehe das nicht. Mag sein, Jordi, dass du auch sagst, das ist ein Generationsproblem, also ein Problem vom Alter, aber wo soll das hinführen? Wenn das fast überhaupt keine Bemühungen mehr sind, irgendwie in einem Beruf sich einzuarbeiten, in einem Beruf sich hochzuarbeiten, sondern es so ungefähr, wenn man das umdreht und sagt, es ist völlig ausreichend, wenn du von daheim 4 Tage arbeitest. Ich verstehe es nicht.
Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, weil momentan ist der Trend einfach so, dass es in die Richtung geht. Es sind einfach viel zu viel, diese Forderungen, die kommen von viel zu vielen Stellen. Also man merkt schon, dass immer mehr Unternehmen da einfach sich dem ja beugen, in Anführungszeichen. Also gerade jetzt in der Stahlindustrie oder Handwerk und so, wo ich es auch berechtigt finde, dass man da einfach entsprechend die Arbeitsbedingungen anpasst auch. Langfristig sehe ich schon, dass das halt Standard werden wird. Dann frage ich mich aber persönlich, was tun die Unternehmen dann, um das wieder auszugleichen? Also wenn Unternehmen aus Zwang dann sagen, okay, wir unterwerfen, also in Anführungszeichen, wir unterwerfen uns jetzt den Arbeitnehmern, weil Ansonsten bekommen wir keine Bewerberei. Dann machen wir halt dieses 4-Tage-Modell und dann machen wir halt dieses Remote-Modell. Haben aber trotzdem diese Angst im Hintergrund, so, ah, der leistet nichts, der tut nichts, ich bezahle den umsonst und so. Also dann frage ich mich, okay, was tun die Unternehmen, um das wieder reinzubekommen? Also wird dann irgendwelche Beobachtungssoftware installiert auf den Arbeitsrechnern oder ja, was wird dann getan? Und vor dem habe ich eigentlich mehr Angst, weil ich mir denke, okay, ist das dann irgendwie so ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Kampf? Also versucht dann jeder so für sich seine Stellung irgendwie zu sichern? Also wo führt das dann hin? Das ist ja auch für mich interessant. Und da muss ich muss leider da immer beiden Parteien irgendwie so ein bisschen die Schuld geben, weil Arbeitnehmer, die Chance haben, dann so dieses 4-Tage-Modell und dieses Remote-Modell umzusetzen, die sind halt leider dann versucht, das ein bisschen auszunutzen. Die Gefahr gibt es immer, weil es gibt einfach immer die Leute, die dann denken, oh ja, sehr bequem, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Und auf der anderen Seite gibt es die Unternehmen, die dann mit Hinterrücks versuchen, ganz mit perfiden Taktiken da wieder entgegenzusteuern und dann wieder so Schlupflöcher einzubauen. Und das schadet einfach beiden Parteien. Und das finde ich mega kompliziert.
Aber das ist genau, also als Arbeitnehmer ist natürlich, also Vertrauensbasis, wenn du jemanden nach Hause schickst, 4 Tage die Woche im Homeoffice, muss er Vertrauensbasis da sein. Und ich meine, zwischen Unternehmer und Arbeitgeber, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, muss er Vertrauensbasis erstmal erschaffen werden. Die kann ja nicht von heute auf morgen da sein. Ja. Deswegen wäre es ja nur rechtens, wenn der quasi als Software installiert, um das Vertrauen auch nochmal zu prüfen, ob der was macht. Wie du sagst, wenn jemand im Homeoffice ist und quasi hier Larifari, oh ja gut, jetzt kann ich Kaffee trinken gehen und ich kann mir sonstiges gehen und bin dann nicht erreichbar etc., geht es halt auch nicht. Und man muss ja dazu sagen, nicht jeder hat das Potenzial, Homeoffice wirklich zu leisten und dazu fokussiert zu arbeiten.
Das ist auch gut gesagt, Dennis. Ich finde das eine super Aussage. So ist es. Nicht jeder ist überhaupt dazu in der Lage. Genau, das sehe ich jetzt auch so.
Weil da gehört ja schon einiges an Disziplin dazu. Mhm. Sich da zu fokussieren und nicht abdenken zu lassen. Und wenn man zu Hause ist und was weiß ich, eine Playstation liegt da im Eck, ah, jetzt könnt ihr mal kurz eine Runde spielen. Komm, jetzt ist Mittagspause, zock ich mal. Ah, jetzt ist aus der halben Stunde Mittagspause auf einmal 2 Stunden geworden, weil ich das Level noch schaffen
kann. Aber wäre es dann nicht nur richtig und fair, wenn man sagt, man muss sich diese Art von Benefits einfach verdienen, indem ich konstant erstmal Leistung bringe? Also das, für mich ist das total logisch.
Wer jetzt dafür? Aber und zusätzlich muss aber auch das geproved werden, also da auch wieder mit Kontrolle. Also man muss dann auch mit rechnen, dass irgendwie jemand vorbeikommt oder Software installiert ist. Gut, ich bin jetzt nicht dafür prinzipiell, aber na, ist das so?
Wenn du, Ding Dong, puh, hallo.
So, du? Hallo, wie sieht's aus? Haben wir schon was gemacht? Also, ja, nee, aber es ist ja, also als Entwickler oder wenn du jetzt, Jordi, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du dementsprechend die Möglichkeit hast und dich fokussiert in einem Design einzuarbeiten, ist es ja geil, wenn du dementsprechend den vollen Fokus hast für dich alleine. Kopfhörer meinetwegen auf und fokussierst dich auf deine Tätigkeit. Easy, geil, feuerst du ab. Würdest du jetzt zum Beispiel jemanden, der frisch zu der Firma, also wir machen jetzt nur so ein hypothetisches Beispiel, frisch zu der Firma kommt, die gleichen Möglichkeiten auch erörtern und sagen, okay, ja, der schafft es auch, oder müsste er sich doch einarbeiten?
Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wenn ich einen erfahrenen, also wenn ich jemand anstelle, der schon im Beruf erfahren ist, also der auch mit dem Remote-Modell schon Erfahrung mitbringt, dann hätte ich jetzt damit kein Problem. Aber wenn natürlich, also wenn jetzt jemand in die Ausbildung kommt, also Ausbildung anfängt, noch gar keine Erfahrung hat, also natürlich wäre ich da vorsichtig und natürlich würde ich da mal sagen, es braucht erst einmal so diesen persönlichen Kontakt über Zeit lang, mal schauen, wie der sich so macht und so. Aber und dann kann man so langsam in dieses Remote-Modell reingehen und man kann dann auch sich öffnen für die Benefits und so.
Aber also das da ist doch ein gutes Beispiel zum Thema Leistungsbereitschaft. Wenn ich sage, Leute, ich kann das, ich bringe Erfahrung mit, ich kann das, ja, dann hat doch niemand was dagegen. Dann setzt dein Kopfhörer auf und macht es. Und beweise es, so wie sich jeder beweisen muss. Du kannst da von mir aus dann, wenn du gleich behauptest, ich bin so gut, dann kannst du da im Garten in der Badehose arbeiten, ist mir doch egal. Aber dann beweise es und biete diese Leistung überhaupt erst mal an. dann ist doch das gar kein Problem. Ich glaube, dann kann man auch schon nach 3 Tagen sagen, ah, okay, ja, mach das so. Wenn du das sagst und ich merke, du lieferst ja ab, du bist ja kein Labersack, dann warum nicht?
Ja, genau, aber er muss ja quasi erstmal geprüft werden, dass er irgendwie zum Unternehmen passt und in dieses Team, wo er reingesetzt wird. Das ist definitiv immer genau. Der Fall.
Ja. Und dem voraus sollte einfach gehen, dass das Erste, was da zustande kommt, jemand erzählt, was er denn kann oder wie er sich in dem Unternehmen sieht, welche Leistung er bereit ist zu geben. Das ist das Erste, was in einem Gespräch passieren sollte, finde ich. Allein schon als Anstand eines jeden Bewerbers. Was bietest du?
Da wäre es halt natürlich wirklich interessant, jemanden jetzt zu interviewen, der im HR-Bereich arbeitet, irgendwo in der Agentur, der da auch wirklich tagtäglich Bewerbungsgespräche führt, wie es denen da so
absolut,
geht.
Absolut, das stimmt, ja. Also gut, vor kurzem habe ich wieder ein bisschen Erfahrungen gesammelt, so auch mit Probearbeitstagen und so, ja, brutal. Also, Dennis, habe ich die Geschichte eh schon so ein bisschen erzählt, gell. Wir haben uns sehr amüsiert, weil es einfach fast ein Trauerspiel ist, die Einschätzung der Menschen oder die Selbsteinschätzung, die Selbstwahrnehmung, die ist ja teilweise also nur noch daneben und es ist ja Wahnsinn. Also wenn es schon losgeht beim Probearbeitstag, dass bei der Passworteingabe schon gesagt wird, ach, heute ist nicht mein Tag, gell? Dann also gleich dieses negative, ich werde versagen, gleich mal kundtun, das ist ja Wahnsinn. Also da passieren ja Dinge, die glaubt man nicht. Geschweige denn, dass irgendwas bei so einem Probearbeitstag rauskommt, also wo man einfach nur merkt, dass völlig sinnlos ist, nur annähernd irgendwie weiterzumachen, weil von dem ganzen Gesagten mit Erfahrung und Ding einfach nichts wahr ist und völlig daneben ist und völlig fehleingeschätzt ist, wow. Also da gibt's Geschichten zum Berichten, dass du mit die Ohren schlackerst, echt.
Wenn fake it till you make it nach hinten losgeht. Ja.
Genau. Oh, ah, das ja. Ist sehr gut, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, nochmal, um auf das Grundproblem zu kommen, ich glaube tatsächlich, ich will jetzt nicht zu sehr politisch einsteigen, aber ich glaube, dass das größte Problem einfach die Politik an sich ist, also diese Kluft zwischen Verdienst und ja so im 3.000 bis 5.000 Euro Bereich ist einfach ein Riesenproblem. Also mir ist ja klar durch die Ampelregierung, dass einfach die Leute immer mehr von den Stunden her runter tendieren, weil es spielt halt keine Rolle, ob ich 3.000 oder 5.000 Euro verdiene. Weil es mir entweder wird es mir steuerlich wieder abgezogen oder ich kann es mit irgendwelchen Zulagen hochpushen, aber letztendlich ändert sich in diesem Bereich kaum was. Okay. Und deswegen ist es natürlich auch ein Riesenproblem, deswegen tendiert ja alles so immer. Warum 40 Stunden, warum 38, warum nicht gleich 35 oder 32? Also diese Verdienstgrenzen, die ja ständig in der Debatte sind momentan, die sind halt auch ein Riesenproblem dafür. Ich glaube schon, dass berechtigt ja auch die Leute sagen, ja, warum soll ich denn 42 Stunden arbeiten, wenn ich eh dann nicht wirklich mehr Geld am Ende oder wenn nicht mehr Geld am Ende auf dem Konto rauskommt, warum soll ich dann 42 Stunden arbeiten oder mehr?
Ja, und das Problem mit dem Niedriglohnsektor wahrscheinlich auch, gell?
Klar, das ist das nächste, ja.
Dass man natürlich Fachkräfte sucht und es gäbe Fachkräfte, aber man kann oder man will sie nicht bezahlen, dementsprechend, genau. Ja. Was sie wert wären. Und deswegen, gibt ja viele, die sagen, ja, wir zahlen ja über Mindestlohn, aber dann sind es eigentlich nur 10 Cent über Mindestlohn. Mhm. Aber
ja, aber sagen, auch wieder ein bisschen, also ich habe da wieder ein bisschen Verständnis, weil, das sind halt dann nicht irgendwie hochqualitative Arbeiten. Selbst, oder anders gesagt, kann man beim Mindestlohn nicht, sollte man nicht da auch erst mal drüber sprechen, was leistest du oder bin ich jetzt da daneben? Selbst im Mindestlohnsegment. oder nicht? Stille.
Heikles Thema.
Warum?
Aber naja, ich sehe das halt immer so, also wenn du dementsprechend ein Gehalt kriegst, musst du halt dementsprechend der Firma dementsprechend auch mindestens das Doppelte wieder zurückgeben. Also was weiß ich, wenn du 5.000 verdienst, musst du dem Unternehmen 10.000 bringen.
Naja, und soweit ich weiß, kriegt man ja sein Lohn, sein Gehalt nicht nur um anwesend zu sein. Also es geht doch immer nur um eine Arbeitsleistung, selbst im Mindestlohnbereich. Oder bin ich jetzt da verkehrt?
Ja, gut, das ist aber auch wieder so, das ist typisch, weißt du, manche sitzen ja nur in der Firma und setzen ihre Zeit ab.
Mhm.
Das ist ja auch Fall. Und bei manchen ist ja das Homeoffice, bei manchen Unternehmen ist es mittlerweile immer noch nicht angekommen, Homeoffice zurzeit. Dann denkt sich da auch der Arbeitgeber wieder, wir drehen uns ja irgendwie jetzt im Kreis, aber auch wieder, nö, mache ich nicht. Und dann sitzt der da mir der Wache einfach schon Piste, na alles klar, dann sitze ich halt meine Zeit ab.
Mhm.
Und dann bin ich halt hier dementsprechend jemanden, der überhaupt gar keine Performance hat, unterirdisch performe, aber mir doch egal, ich kriege am Ende vom Monat mein Gehalt.
Ja eben, das geht ja gar nicht.
Ja, eigentlich müsste es so wie der Jordi vorhin gesagt hat, es müsste eigentlich schon irgendwo beide aufeinander irgendwie ein bisschen zugehen und Kompromissbereitschaft sein. Das ist irgendwo auch
ja
klar. Aber es ist schwierig. Es ist definitiv schwierig und es ist, ich glaube, nicht lösbar. In irgendeiner weiter Form, solange die sich nicht zusammensetzen oder beide Parteien in irgendeiner Form und da ein bisschen weitsichtiger sind.
Und ein bisschen und vor selber. Allem, ich glaube, ab einer gewissen Unternehmensgröße kann man sich ja dann auch nicht mit jedem Einzelnen immer beschäftigen, oder? Also ich kann mir dann nicht jeden Einzelnen immer anschauen und sagen, ja gut, der hat es jetzt bewiesen, mit dem mache ich jetzt da was aus und der andere, na, der sitzt eigentlich nur seit Zeit ab. Also ich kann mir vorstellen, dass das den meisten Firmenchefs gar nicht mehr auffällt oder dass das auch gar nicht wirklich einzeln nachverfolgt wird, wer jetzt was leistet.
Ja, das stimmt.
Ja, aber müsste das denn nicht so sein, dass dementsprechend, wenn du eine Größe hast, dementsprechend deine Untergebenen hättest oder die dir das immer wieder berichten im Konsult? Weil, also ich finde es extrem wichtig. Also ich persönlich finde es extrem wichtig, dass ich Leute habe, die quasi da die Stelle positionieren haben, die mir Feedback geben von diesen einzelnen Abteilungen bis zu dem einzelnen Mitarbeiter, wenn er positiv oder negativ auffällt.
Mhm.
Weil das hat ja auch irgendwas damit Wertschätzung zu tun. Und das ist, finde ich, teilweise schon fast mehr wert wie das Geld, was sie am Ende zusätzlich noch bekommen.
Ja. Also ich glaube, dass sich die ganze Debatte immer um den Punkt Motivation dreht, immer. Und ob nicht ein großer, großer Lösungsansatz darin liegt, Jordi, du hast es vorher schön gesagt, wenn die Unternehmen das nicht leben, wenn das nur so Benefits sind, die einfach auf dem Papier rausgegeben werden und es wird nicht gelebt, dann funktioniert das System sowieso nicht und da stimme ich völlig zu. Und geht es nicht letztendlich darum, zu erreichen, dass die Leute, die ins Unternehmen kommen oder Bewerber oder zukünftige Mitarbeiter, dass die einfach so motiviert sind, dass die Lust und Laune und die Leistungsbereitschaft von Haus aus gegeben ist oder sich von Haus aus entfacht. Ich glaube, das ist doch das wichtigste Ziel und das strebsamste Ziel, das man haben kann, weil wenn ich das sowieso nicht schaffe, naja, dann sind wir wieder da, Dennis, wie du gesagt hast, dann sind es die faul drin hocken, warten bis 5 ist und nie direkt integriert sind, sondern die sind dann so passiv, dass die nur konsumieren und dem Unternehmen nichts bieten. Also ich glaube, dass das größte Ziel oder das wichtigste Ziel einfach Motivation ist. Und wie schaffe ich Motivation? Ich glaube, indem ich halt auch früh Verantwortung übertrage. Klar trennt sich schnell die Spreu vom Weizen, wenn man sagt, naja, der ist vielleicht oder der oder die ist gar nicht fähig, Verantwortung zu übernehmen. Aber dann ist es sowieso, wie es ist. Aber ich glaube schon, dass heute die Menschen, also zudem, dass sie diese Work-Life-Balance fordern, automatisch damit fordern, so würde ich das jetzt sehen, auch Verantwortung zu übernehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, finde ich es nach wie vor so, wie ich am Anfang sagte, dann finde ich es dreist, wenn jemand ohne Leistungsbereitschaft das fordert, käme für mich gar nicht in Frage. Wenn der das fordert und aber bereit ist, auch diese Verantwortung, diese Effizienz der Arbeitsabläufe, die Effektivität von vielleicht Teamwork und so weiter anzunehmen, dann finde ich, wäre das ja auch völlig in Ordnung. Und so, glaube ich, siegt dann das Thema Motivation und schafft einfach dauerhaft irgendwie Lust und Laune für einen Arbeitsplatz.
Mhm. Absolut, ja. Und nebenbei noch mal kurz eingeworfen, warum schaffen es 90% der Unternehmen nicht, eine anständige Stellenanzeige zu schreiben?
Also, das ist ein gutes Thema. Was ist eine anständige Stellenanzeige?
Thema Benefits und so weiter, was da immer noch kursiert, ich werde es nie verstehen. Also, dass da immer noch auf die gleichen Floskeln zurückgegriffen wird und ja, toll, dynamisches Team, flache Hierarchien, Obstkorb, ey, ich kann es nicht mehr sehen.
Oh, aber
es ist mittlerweile ist es sogar schon ein Red Flag, wenn ich das lese, weil ich da ganz genau erkenne, so, die haben sich null damit beschäftigt. Also,
ich finde
die schreiben halt,
das ist ja Copy and Paste, Jordi.
Ja, genau. Genau, es ist Copy-Paste, so, ja, was macht man denn da standardmäßig so? Wahrscheinlich so ein gratis Template rausgesucht und dann postet man das. Dann weiß ich sofort, okay, das Unternehmen tickt völlig anders als so, wie sie es reinschreiben.
Nee, das ist anders.
Ach, das ist gut.
Das wird beim Mitbewerber gespiegelt und wird dann rauskopiert und dann reinkopiert. Und
ja, wahrscheinlich. Stimmt, Obstkorb, warum bietet man mir nicht irgendwie einen Leberkäse oder so, gell? Ein Leberkäsekorb. Ja,
genau. Eine Schlachtschüssel.
Ja, Schlachtplatte, genau, jeden Mittwoch Schlachtplatte.
Aber das ist doch auch eine super Überleitung, oder? Was sind aktuell gute Stellenanzeigen oder wie muss ich heute eine Stellenanzeige schreiben? Das ist ja eine eigene Folge, was meint ihr?
Ja, definitiv.
Ja. Sollte man vielleicht dann nochmal dranhängen?
Können wir machen.
Aber hat mir wieder Spaß gemacht. Danke euch.
Jo, danke. Danke euch auch. War eine tolle Runde. Freue mich auf die nächste.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.